Look at this.
That is amazing.
Thomas playing with a steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.
Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Und ihr seht's, ich bin zurück im zugegeben etwas unaufgeräumten und chaotischen Homeoffice. Aber das hat seine Gründe. Hier wird ein bisschen umgebaut. Ich habe mal wieder überlegt, dass ich ein, zwei Sachen umstelle, um mich jetzt auch wieder einzurichten auf die Playoffs. Ich kommentiere ja auch wieder auf The Zone. Das heißt, ich muss gucken, dass ich hier noch ein bisschen was optimiere, um da auch immer alle möglichen Zahlen etc. parat zu haben. Von daher gebt mir noch ein paar Tage. Vielleicht am Freitag ist es dann schon soweit, dass hier wieder alles in frischem Glanz erscheint. Bis es soweit ist, möchte ich euch kurz einmal hier etwas über Manscaped erzählen, bevor wir heute eine pickepacke vollgepackte Folge der Rapid Reaction haben mit unglaublich vielen News. Von wirklich NBA über NCAA, Caitlin Clark zum Beispiel, aber eben auch ein paar Rentner, die über Basketball sprechen. Ist eine Menge drin heute, deswegen fange ich direkt an mit manscaped.com. Da solltet ihr nochmal hingucken und schauen, hey, ist da irgendwas, was ich brauchen könnte jetzt so für den vielleicht ein bisschen verspäteten körperlichen Frühjahrsputz, ist vielleicht der Lawnmower 5.0 wirklich jetzt was für mich, ne? Für alles so, ja, von unten bis oben, wie gesagt, je nachdem, was ihr da braucht. Ich mache damit ja auch viel im Gesicht. Allerdings, wie gesagt, immer der Hinweis, von oben nach unten rasieren, nicht umgekehrt, danach schön säubern. Oder ist vielleicht eher der Weed Whacker 2.0 was für euch, Nase und Ohren, oder der Beard Hatcher. Halt, wenn ihr ein bisschen mehr Bart habt als ich. Oder ihr braucht vielleicht den Handyman, wenn ihr dieses 80er-Jahre-Feeling haben wollt von Trockenrasieren. Das könnt ihr alles bekommen. Es gibt noch viel, viel mehr. Die Shorts, die ganzen Bodylotions etc. Checkt's aus mit dem Code NEXT20NEX, NEXXT20. Kriegt ihr auf jeden Fall 20%, 30er Geld-Zurück-Garantie und was noch? Free Shipping. Und falls ihr eine geile Werbung sehen wollt, mir wurde das letzte von einem von euch zugespielt, es gibt echt einen geilen neuen Werbespot von, ich will es nicht spoilern, von Manscaped. Gebt doch mal einen Manscaped bei YouTube Commercial und dann findet ihr einen mit einem Mann, der mit zwei Freunden rumläuft, die sehr bärtig sind. Wie gesagt, ich will nicht spoilern, was am Ende dabei rauskommt. Kommen wir zu den News der Woche. Ich sage heute, ich baller eine Menge News hier raus, weil eine Menge passiert ist und ordne das ein, deswegen heute kein Thema der Woche. Und den Anfang macht Joel Embiid. Der ist zurück. Lange, lange war er raus. Ihr habt es mitbekommen, er hat sich deswegen auch disqualifiziert für alle möglichen Awards dieses Jahr. Aber ist ja halb so wild. Hauptsache der Mann ist zurück. Hauptsache die Sixers sind wieder bei voller Stärke. Und das war jetzt auch, kann man ehrlicherweise auch so sagen, zu bewundern beim 109-105 gegen die Oklahoma City Thunder. Da war Embiid dabei. Er hat 24 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, 6 Ballverluste allerdings auch aufgelegt. In 29 Minuten, das ist nicht so viel, heißt, da geht auch noch mehr. Aber er war natürlich relativ lange raus, wochenlang. Und man konnte eh fragen, macht das so viel Sinn, dass er jetzt zurückkommt überhaupt? Ne, wir kennen ja alle seine Verletzungsgeschichte. Hätte es nicht vielleicht mehr Sinn gemacht, zu sagen, komm, dann lassen wir das halt dieses Jahr, mach mal locker, mach mal ruhig. Das wäre sicherlich früher auch passiert bei den Sixers, wenn ihr euch erinnert, die ersten beiden Jahre, wie das bei ihm aussah in der Liga. Jetzt ist er zurück. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass man in Philadelphia natürlich zum allererst mit Embiid spricht und sagt, hey, wie geht's dir? Was ist jetzt mit der Verletzung? Ist das alles ausgeheilt? Man fragt natürlich die medizinisch Verantwortlichen. Ich denke, die werden alle gesagt haben, ja, wir haben das grüne Licht. Wir haben jetzt noch knapp ja, 6, 7 Partien, ich glaube 6 Partien sind es noch, bis es dann in die erste Playoff-Runde geht. Wir haben sogar noch eine Chance, die direkte Playoff-Qualifikation klarzumachen. So eng ist es auch im Osten da, um Platz 5, 6, 7. Und genau da finden sich ja die Sixers halt wieder. Von daher, warum denn nicht? Wir haben einen tollen Tyrese Maxey dieses Jahr. Wir haben mit Buddy Hield jetzt nochmal einen Dreierschützen bekommen, der vielleicht noch nicht hundertprozentig funktioniert in Philly, aber da war jetzt auch Embiid nicht da quasi, als er dahin getradet wurde. Und man hat Kyle Lowry geholt. Man hat eine Truppe, die wirklich, wenn es hart auf hart kommt, ich denke, wenn wir mal sowas hätten jetzt in der NBA, dass man sich in der Conference quasi in der ersten Seed sich aussuchen könnte, gegen wen man denn in den Playoffs antreten würde, ein Konzept, was ich glaube ich vergangene Woche hier diskutiert habe. Ich glaube nicht, dass irgendwer die Sixers wählen würde. Jetzt kann man natürlich vortrefflich darüber streiten, oh, lieber Miami oder lieber die Sixers. Ich will ganz ehrlich sein, wenn ich die Wahl hätte zwischen Miami und Philly, wenn die überhaupt beide in die Playoffs kommen, ich würde eher gegen Miami spielen als gegen, oh Gott, da treibt es mir direkt hier schon die Speiseröhre in saure. Also ich würde auf jeden Fall eher gegen Miami spielen wollen als gegen Philly. Denn wenn Embiid in Bestform gerät und sagt, er hat noch ein paar Spiele Zeit, ich denke nicht, dass er alle 6 Partien mitnehmen wird, aber wenn er sich in Form spielen kann, dann ist das, wenn man jetzt zum Beispiel Miami und Philly ineinander stellt, der beste Spieler von diesen beiden Teams, der dir am meisten Probleme macht und den du am ehesten nicht alleine verteidigen kannst. Von daher bin sehr gespannt, wie weit es für Embiid jetzt geht, wie weit es für Philly geht. Aber das könnte durch das Team mit seinem Osten, das wirklich, ja, vielleicht auch für die krasseste Überraschung in der ersten Runde sorgt, je nachdem, wo sie am Ende landen, gegen wen sie am Ende spielen. Die LA Lakers, auch die, naja, steuern die Playoffs jetzt an, ähnlich ne, wie auch die Sixers müssen sie damit rechnen, dass sie übers Play-in müssen. Nur im Vergleich zu Philly. Philly hat die Chance, das noch abzuwenden. Die Lakers, ehrlich gesagt, nein. Ne, 9 und 10 scheint so zu sein, als ob wir da wirklich das Duell Warriors gegen Lakers bekommen. Dann natürlich auch ein sehr interessantes Duell, ne, um das Recht, noch ein zweites Play-in-Spiel auszutragen. Und auf der einen Seite haben wir eben die Warriors, die über den Skill kommen und nicht so sehr über die Länge. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Lakers, die kommen auch über Skill, versteht mich nicht falsch, aber die haben natürlich eine Länge und eine gewisse Wucht, natürlich mit AD, aber auch mit LeBron, wo man gespannt sein darf, wie die Lakers das in so einer Situation dann halt kontern. Aber, wie das immer so ist bei den Lakers, wenn man sieht, die gehören nicht zur Creme de la Creme der Liga und das tut mir leid, Lakers-Fans, wenn ich es an der Stelle nochmal so klar sagen muss, da gehören sie nicht hin. Momentan, die sind ein Mittelklasse-Team mit 2 sehr prominenten Stars, aber eben auch eine Mannschaft, die ziemlich up and down über die ganze Saison gezeigt hat und auch jetzt nicht unbedingt zu den Favoriten gezählt werden darf. Ne? Klar, man kann sich auch die Purple and Gold Brille aufsetzen, das machen natürlich auch viele, aber am Ende des Tages, wenn wir realistisch sind, dann werden die mit dem Titel nichts zu tun haben. Und das ist natürlich nicht das, was sie da in LA auf den Fahnen stehen haben. Das ist irgendwie bei den Bayern, es muss immer um die Titel gehen. Und deshalb geht natürlich auch das Denken immer weiter. Natürlich denken irgendwie alle Franchises schon nach vorne, wenn sie halbwegs gut geführt sind. Aber bei den Lakers, wenn sie so einen Status quo haben wie jetzt, dann geht es wieder darum, okay, wie werden wir besser? Wo kommt der nächste Star denn her? Und Jovan Buha, ich weiß, ob ihr den kennt, das ist der Beatwriter von The Athletic, der sich da um die Lakers kümmert. Der geht ab und zu gerne mal live, ähnlich wie ich, und beantwortet Fragen dann im Internet. Und bei der letzten, ich glaube, war es der letzte Stream, ich weiß gar nicht, bei dem Stream vor der Partie gegen die Pacers am 29. März, da wurde er auch danach gefragt, ey, was ist denn mit der kommenden Saison? Gehen denn die Lakers wirklich dann auf die Jagd nach einem dritten Star? Denn so richtig mit Salary Cap dürfte das eigentlich nicht funktionieren, sondern dann muss man natürlich irgendwie Trades einstehlen. Und Buha hat das bestätigt. Er hat gesagt, ja, er hat schon mit mehreren Leuten aus der Organisation gesprochen. Er meinte auch, naja, zur Trade-Deadline hat ja eigentlich auch Rob Pelinka quasi schon gesagt, natürlich, ne, wir haben jetzt wenig gemacht, aber wir gucken im Sommer, dass da ein bisschen mehr geht. Und natürlich ist dann direkt die Frage, also über wen sprechen wir denn da? Denn dann sind die Lakers in der Lage, bis zu 3 Erstrunden-Picks abzugeben. Sie haben natürlich auch Spieler, die ein bisschen Geld verdienen, abgeben kann. Also wer steht denn da auf der Liste? Und ganz oben soll wohl Trae Young stehen. Zumindest das ist der Name, der Buha nennt, weil er den immer mal wieder genannt bekommt von Verantwortlichen dort in der Organisation. Jetzt sage ich direkt, wenn man mal von Verantwortlichen spricht, da denkt man natürlich immer erstmal an Rob Pelinka oder an Jeannie Buss. Von denen wird er das sicherlich nicht gehört haben, sondern eher von Menschen, die auf dem Organigramm ein bisschen weiter unten stehen. Aber wenn die ihm da rein Wein einschenken, dann sind das natürlich Namen, die diskutiert werden. Oder in dem Fall ein Name, eben der von Trae Young, der dann auf einer Liste ist. Ne? Da wird es gleich noch andere Namen geben. Nur Young, der soll wohl ganz oben stehen. Und das macht ja irgendwo auch Sinn. Denn wir haben schon öfter hier gesprochen über Atlanta, über die Situation dort. Auch an der vergangenen Trade-Deadline, da wurde ja weder er getradet noch DeJounte Murray, der viel, viel mehr in Gerüchten sich wiedergefunden hat. Jetzt ist Young gerade noch verletzt, wird auch bald zurückerwartet. Aber bei den Hawks läuft es ganz gut, auch wenn, habe ich vergangene Woche auch schon erklärt, es eigentlich schon bergauf ging, auch gerade defensiv, als Young noch da war. Aber man kann nun mal erwarten, dass da Diskussionen geben wird, ob es einen Trade geben wird, das muss man erstmal abwarten. Aber es ist halbwegs realistisch, dass Trae Young zu haben ist. Und Buha sagt, naja, je nachdem, welcher Star jetzt da aufs Tableau vielleicht kommt, die Lakers sind natürlich Situationen, wo sie diese drei Erstrunden-Picks abgeben können, wo sie natürlich jemanden wie Austin Reeves wahrscheinlich abgeben müssen. Die Salaries, also die Gehälter, müssen ja halbwegs auch passig sein, die man rausschickt versus die, die man reinbekommt. Aber es gibt natürlich andere Teams, die auch Picks haben, namentlich die Oklahoma City Thunder oder halt die Utah Jazz, die natürlich auch junge, interessante Spieler haben. Das sind zwei Kandidaten, die Knicks können wir vielleicht auch noch nennen, die immer mitbieten können. Aber Buha sagt, naja, aber was man nicht vergessen darf, viele Verantwortliche bei anderen Vereinen gucken natürlich gerade auf Oklahoma City oder auch auf die Jazz, aber auch auf New York und sehen, das sind gute Teams mit relativ jungen Stars. Die Lakers, das ist eine Mannschaft, AD, immer mal wieder verletzt, LeBron ist bald 40, selbst wenn wir dann unseren Star, jetzt nochmal, reden wir mal über Trae Young, selbst wenn wir den da hinschicken, ob die so gut sind, wenn wir die Picks halt eintauschen können gegen Spieler, das ist wahrscheinlich realistischer, dass die dann eher in Lottery landen, als eben die Knicks, die Jazz oder eben auch in dem Fall die Thunder. Von daher muss man abwarten, ob die Lakers da dann genug haben, um dann das beste Angebot abgeben zu können oder ob eben der Trade-Partner dann sehr viel oder mehr Vertrauen darin hat, dass die Lakers dann schlecht sind, wenn diese Picks dann im Endeffekt gezogen werden als die anderen. Sind wir sehr gespannt, was passiert. Dauert noch ein bisschen, aber ich kann euch garantieren, sobald die Lakers ausgeschieden sind aus den Playoffs, werden wir wahrscheinlich nur darüber hören. Also wenn ihr ESPN auf YouTube oder so schaut, da wird's dann, geht ja jetzt schon jeden Tag darum eigentlich, aber dann wird es richtig in die Vollen gehen. Es gibt auch noch ein anderes Team in Los Angeles und das ist ein Team, was dieses Jahr, naja, eigentlich stellenweise, nicht nur stellenweise, eigentlich das ganze Jahr über als Titelfavorit gesehen wurde. Nicht unbedingt in der Phase direkt, als James Harden dorthin getradet wurde, da lief es ja sehr schlecht, ihr werdet euch erinnern, aber dann auf einmal sind die Clippers ja in einen Gang hochgeschaltet, wo man dachte, um Gottes Willen, also wenn die das durchhalten oder wenn die so wieder spielen, dann in der Postseason, dann wird es aber richtig ungemütlich für den Rest der Western Conference und vielleicht sind die dann sogar das Team, wo man sich am ehesten fragen muss, naja, also schlagen die dann vielleicht nicht doch im Endeffekt die Denver Nuggets vielleicht? Ist das vielleicht der größte Konkurrent für den Meister? Das ist mittlerweile ein bisschen vorbei. Man sieht, was die Nuggets oder was die Clippers in den letzten Wochen so gezeigt haben. Ich wollte heute eigentlich, Full Disclosure, als Thema der Woche mal gucken, welche Teams so die letzten 15 Spiele gewisse Trends zeigen, die sehr erfreulich sind oder eben sehr unerfreulich. Hat dann aber für ein ganzes Thema der Woche irgendwie nicht gereicht. Aber was man schon sagen muss, die Clippers in den letzten 15 Partien, ein Defensivrating von 119,8. Jetzt werdet ihr euch denken, das ist ein ziemlich hoher Wert. Ist es nicht besser, wenn man Defensivrating sich anguckt, dass der Wert ein bisschen kleiner ist? Ja, denn das ist der drittschlechteste Wert, der in den letzten 15 Partien von NBA-Teams aufgerufen wurde. Letzter sind die Jazz. Die tanken all out. Ne? Da redet keiner drüber, weil es Utah ist, aber die sind wirklich nicht mal interessiert, Spiele zu gewinnen. Die Raptors sind 29. Da liegt alles in Trümmer, wenn man ehrlich ist. Und dann gab es schon die Clippers. Davor dann die Trailblazers, davor die Bulls, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber wie gesagt, die Clippers defensiv ein absolutes Desaster momentan. Und das kann natürlich viele Gründe haben, ne? Dass es vielleicht eine Mannschaft ist, die jetzt einfach dann den Schalter umlegt, wenn es dann weitergeht. Ich habe sie jetzt auch ein paar Mal gesehen. Ich habe sie in L.A. gesehen, ich habe sie in Orlando gesehen. Und ich muss sagen, das wirkt ja alles irgendwie sehr leblos zum Teil, mit wenig Zug. James Harden für mich längst nicht in der Form von vor ein paar Wochen. Hatte große Probleme, auch in Orlando an seinem Gegenspieler vorbeizukommen. Also das ist eine Mängelliste vom Feinsten. Von daher müssen wir mal beobachten, wie es da weitergeht. Denn, und jetzt komme ich zu den News, auf die ich eigentlich hin wollte, Kawhi Leonard, der spielt ja eigentlich die gesündeste Saison, die er so hingelegt hat, seit er 2016-17 mal 74 Partien für die San Antonio Spurs, die Älteren werden sich erinnern, abgeliefert hat. Ist jetzt auch schon qualifiziert für Awards und so. Nicht, dass ihm das, glaube ich, großartig wichtig wäre, aber er hat 68 Partien rum. Von daher ist er da schon drüber über diese 65-Spiele-Marke. Jetzt allerdings wurde er von den Clippers nach Hause geschickt, nach Los Angeles, die sind auf dem Auswärtstrip. weil er, Clippers-Fans, also alle beide, die hier zuhören, müssen jetzt sehr stark sein, weil er nie Soreness hat. Das heißt erstmal nichts. Also das heißt ja nur, dass es ein bisschen, ja, sich komisch anfühlt im Knie, dass es vielleicht auch ein bisschen wehtut. Aber es das heißt jetzt nicht, dass irgendwas gerissen ist oder sonst wie, sondern es ist nie Soreness. So, aber wenn wir die Geschichte von Kawhi Leonard verfolgt haben letzten Jahre, dann wissen wir, das Knie oder die Knie machen bei ihm immer mal wieder Probleme. Und gerade die letzten Playoff-Auftritte wurden ja dann sehr, sehr oft auch von Knieproblemen sehr, sehr torpediert. Und sei es wie es ist, woran es jetzt liegt, dass die Clippers da jetzt gerade ihre Probleme haben. Eins steht fest, fehlt Kawhi Leonard in den Playoffs. Dann kann man natürlich auf der einen Seite argumentieren, naja, aber dann gibt es mehr Würfe für James Harden, da gibt es mehr Würfe für Paul George, der momentan vielleicht so ein bisschen vergessen wird. Sie haben genug auf der Bank, was da kommt. Aber trotzdem, ohne ein Kawhi Leonard fehlt diesen Clippers eben diese eine wuchtige Offensivoption, wo man sagen kann, hey, wenn wir ein Bucket brauchen, dann können wir da hingehen. Denn weder Harden noch George sind über jeden Zweifel erhaben. Ich sage nicht, dass die beiden jetzt da nichts mehr anzubieten haben und dass sie nicht mal auch in the Crunch Time irgendwas abliefern können. Ich sage, wenn ich die Wahl habe zwischen Leonard und den anderen beiden, würde ich den Ball immer zu Kawhi Leonard geben. Und wenn der fehlt, auch defensiv, fehlt da nochmal sehr, sehr viel. Und die Defensive liegt eh in Trümmern. Also das muss man wirklich beobachten. Denn sie haben jetzt auch zwei Back-to-Backs. Ich würde nicht vermuten, dass er da jeweils beide Partien absolviert. Also heißt, dann sind es jetzt nochmal weniger Partien, die er dann absolviert. Wann soll dieses Team denn dann so in den Rausch spielen, dass man Richtung Playoffs dann auch defensiv wirklich mit dem Lauf dann da reingeht? Soll das dann alles ad hoc in der ersten Runde passieren? Boah, dann müssen wir echt mal abwarten. Zumal man auch eben mal gucken muss, ich meine, die Western Conference ist jetzt auch nicht unbedingt nicht knapp. Und momentan sind die Clippers noch Vierter, aber es sind zwei Spiele vor Dallas. Jetzt habe ich nicht ganz im Kopf, wie die Tiebreaker sind, aber wir haben ja noch ein paar Partien. Also besteht sogar die Möglichkeit, dass man da noch ins Play-in reinläuft? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber eine Playoff-Serie 4-5, das wäre heute Clippers gegen Mavericks. Also egal, wo dann die Clippers da reingehen, ob auf Rang 4 oder 5, als Favorit gehen die da auf gar keinen Fall rein. Und wenn sie auf Platz 6 landen sollten noch, was durchaus möglich ist, so sagt man es, zwei Siege vor Dallas und New Orleans, dann geht es gegen Oklahoma City. Gut, das ist eine Mannschaft, wo jetzt, oder was heißt, geht es gegen Oklahoma City? Ne? Vorne wissen wir es auch nicht. Denver ist momentan Erster, Minnesota und Oklahoma City sind Zweiter, aber liegt ein Sieg nur zwischen den drei Teams. Das kann eine sehr, sehr enttäuschende Saison werden für die Clippers. Dann wenige Monate vom Umzug in den Intuit Dome. Von daher hoffen wir aus sportlichen Sinn, dass Kawhi Leonard dann zurückkommt und dass sie ihren besten Basketball spielen können. Aber das ist jetzt wirklich, das riecht schon sehr nach Clippers Fluch. Raus bis zum Ende der Saison, das wissen wir, also wissen wir wahrscheinlich, ich werde gleich merken, warum ich das diese Einschränkung mache, sind Lauri Markkanen und Malik Monk. Der Finne hat sich verletzt an der Schulter, da hatte er vorher schon was und das hat jetzt wieder aufgebrochen. Und die Jazz haben gesagt, na gut, wir gucken dann zwei Wochen nochmal drauf. Na Jungs, also in zwei Wochen ist die Saison vorbei. Also da müssen wir jetzt nicht nur irgendwie sagen, mal schauen, ob er nochmal zurückkommt, sondern es gibt nichts, wo er zurückkommen kann. Also und wenn man sieht, wie gesagt, was die Jazz da zuletzt veranstaltet haben, da geht es da nicht wirklich um Spiele zu gewinnen. Von daher denke ich, Lauri Markkanen, der kann dann schon mal den Sommerurlaub buchen, kann mal einen Spind ausräumen, aber hoffen natürlich, dass da die Schulter jetzt nicht irgendwie sich verschlimmert, sondern dass er dann ja zum nächsten Saison wieder voll angreifen kann. Ist aber auch nicht schlimm, weil die Jazz ja eben nichts mit den Playoffs zu tun haben. Bei den Sacramento Kings sieht das ein bisschen anders aus. Und Malik Monk, einer der Top-Kandidaten für den Best Sixth Man Award, dass der jetzt fehlt mit dem gedehnten Innenband, ich glaube, es war das rechte Knie, Luka Doncic ist ihm da ja so ein bisschen reingefallen, das ist schon ziemlich bitter für die Kings, die ja dann mit ihm von der Bank einfach wirklich einen Spieler haben, der ja also nicht nur Rational Confidence mit dir gibt, sondern eben auch einfach so ein, das ist ein sehr disruptiver Spieler, wenn er reinkommt, du musst mit allem rechnen, als mit, aber auch als Gegenspieler vor allem. Der kann einfach Teams, ich habe das in LA gesehen, als sie da gewonnen haben, und da lagen sie erst sehr, sehr schnell, sehr, sehr hoch hinten und dann kam Monk mit dem Benchmob rein und haben das total gedreht. Wenn der jetzt in den Playoffs fehlt, das wäre natürlich bitter. Und bei ihm ist die Timeline, dass sie frühestens in vier Wochen nochmal gucken, hey, geht das jetzt wieder mit dem Knie? Auch da die große Frage, sind die Kings da noch im Rennen? Ich meine, vier Wochen, da sind wir jetzt Anfang Mai. da müssen sie dann, wenn sie überhaupt, ne, sich direkt qualifizieren. Momentan sind sie Siebter, ne, mit 44 Siegen. Die Pelicans und die Mavs stehen davor mit 45, aber auch Phoenix hat 44 Siege. Wenn sie wirklich sich direkt qualifizieren, ja, vielleicht Ende der ersten Runde, sollte es ins Play-in gehen, kann es sein, dass Malik Monk auch damit sein Saison aus dann jetzt schon, ja, nicht feiern kann, aber dass das wahrscheinlich ist. Rajon Rondo, der ist jetzt in Rente. Auch offiziell, vorher gab es gar keine großartige Verlautbarung, aber er war bei The Gast bei All the Smoke, bei den Kollegen im Podcast, hat gesagt, auf die Frage eben, ob er denn nochmal zurückkommt oder ob es jetzt vorbei wird, sagt, nee, absolut, es ist vorbei. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte lieber die Zeit meiner Familie verbringen. Vollkommen nachvollziehbar. Zuletzt haben wir ihn ja auch 2021, 2022 gesehen, ist ja auch schon ein bisschen her. Damals hat er 35 Partien für die Cavs, das hatte ich schon gar nicht wirklich abgespeichert, dass er da auch gespielt hat, absolviert. Von daher, gute Sache, Rente. Ich glaube, letztens hatte ja auch LeBron James im Podcast mit JJ Redick drüber gesprochen, dass er denkt, dass das, oder dass er, glaube ich, nicht verstehen kann, warum Rondo noch kein Trainer ist. Mal gucken, ob da was kommt. Ich rede nachher mal über Rondo, warum ich denke, dass er kein Trainer wird, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ein anderer Spieler in Rente ist Toni Kukoč. Jetzt werdet ihr denken, oh, das ist aber schon ein bisschen länger so, oder? Warum sprechen wir denn über den? Ja, wie es oft bei so Basketball oder generell Rentnern ist, reden gerne über die gute alte Zeit und werden auch gerne mal gefragt nach der aktuellen Zeit, nach den jungen Leuten. Ja, und manchmal kommen dann recht bemerkenswerte Aussagen dabei raus. Und in dem Fall war es jetzt so, dass er gefragt wurde von einem, jetzt habe ich den Namen vergessen, sorry, mein Serbisch ist nicht so gut, von einem serbischen, glaube ich, Portal oder von einem kroatischen Portal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wurde gefragt nach Nikola Jokic, was ja eigentlich eine ziemliche Softball-Frage ist und wo man ja hingehen kann und natürlich vortreffliche Lobeshymnen singen kann auf einen der besten Spieler der Welt, wahrscheinlich sogar den besten Spieler der Welt derzeit. Kukoč hat aber Folgendes gesagt und ich übersetze es mal simultan. Also trotz der Statistiken ist Jokic für mich nicht auf einem Level mit Vlade Divac oder Dino Radja, wenn es um die Center-Position geht. Ach, Sporsky Journal hieß das Portal. Vor 30 Jahren hat Divac Amerika überrascht, ne, mit der Art und Weise, wie er den Ball gehandelt hat, obwohl er so groß war. Und Radja hat eben die USA beeindruckt, wie er den Ball eben am Korb catchen oder fangen konnte. Und dann einfach auf die andere Seite des Feldes, wahrscheinlich Coast-to-Coast, meinte wahrscheinlich dann gehen konnte, um da zu scoren. Hat auch noch gesagt, dass er denkt natürlich, oh ja, aber der gute Nikolai hat aber auch große Fortschritte schon gemacht und er spielt an seinem eigenen Tempo und wenn er seinen eigenen Rhythmus bekommt in dem Spiel, dann gibt es nichts, was er nicht machen kann, was sich ja natürlich auch wieder sehr, sehr wohlwollend anhört. Aber der Vergleich mit zwei Spielern, die natürlich aus der Generation von Kukoč kommen, und statistisch jetzt nicht unbedingt auf dem Level von Jokic sind und auch nie was mit dem MVP-Award zu tun hatten, das erstaunt natürlich schon. Und ich habe euch mal die beiden besten Songs rausgesucht, die Radja und Divac absolviert haben. Radja damals ja für die Celtics 1995, 96, 90,7 Punkte, 9,8 Rebounds, 1,6 Assists und 1,5 Blocks. Und Vlade Divac 94, 95, das muss dann schon für, wem war das denn? War das schon für die Kings? Ich weiß es gar nicht. Jeweils, ich gucke es nochmal nach. Divac 16 Punkte, 10,4 Rebounds, 4,1 Assists und 2,2 Blocks. Also auch da, gute Zahlen. Ich würde mich aber darauf festlegen wollen, dass das nicht unbedingt Zahlen sind, die ja an die von Nikola Jokic rankommen, der allabendlich ja dann wirklich für ein Triple-Double gut ist. Und natürlich waren die Zahlen von Divas bei den Lakers damals. Jetzt frage ich mich halt wirklich, warum Toni Kukoč das gesagt hat. Weil natürlich kann da auch einiges lost in translation sein. Ne, das Originalinterview ist natürlich dann, ich denke mal, serbokroatisch ist dann die Sprache. Ne? Aber dass man jetzt sagt, irgendwie, ne, trotz der Statistiken hat er nicht das Level von Divac und von Radja. Ich meine, das sind zwei Kollegen, die ich auch abspielen sehe. Jetzt will ich nicht sagen, ich habe besseres Basketballverständnis oder weiß mehr über Basketball als Toni Kukoč. Der hat mehr vergessen wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren, als ich jemals über Basketball gelernt habe. Aber Divac war natürlich jemand, der auch ein Playmaker war auf der Center-Position und das einfach auch natürlich sehr, sehr gut gemacht hat. Und natürlich hat er die USA überrascht mit dem, was er konnte, weil wir natürlich darüber sprechen, wenn jemand Ende der 80er, Anfang der 90er in die USA kam als Europäer und dann in der NBA Basketball gespielt hat, da hatte man natürlich in den USA noch gewisse Ressentiments, die sie heute auch noch haben, wenn wir mal ehrlich sind. Aber damals war es natürlich viel verfestigter, weil man eben auch noch keine Gegenbeispiele hatte. Ne? Als Steve Watts dann kam, da war klar, der wird entweder so ein ziemlicher Low-Post-Roboter sein, mit breiten Schultern und ziemlich langsam und nicht athletisch und kaum in der Lage, ihn mitzuhalten. Oder wird ein Schönspieler sein, der einfach sehr, sehr gerne wirft und immer hinten im Rücken und ein bisschen Shishi hier, ein bisschen Shishi da, aber im Endeffekt dir nicht hilft zu gewinnen. Und das stimmt halt nicht. Genauso wenig, wie es bei Raja gestimmt hat. Und dass die natürlich dann den Weg bereitet haben, auch für europäische Big Men, für europäische Big Men-Schule, ja, das muss man unterschreiben. Und Kukoc, wenn man ehrlich ist, mit seinen 2,11 Meter, gehörte er ja auch eigentlich dann ne, in diese Klasse, hey, europäischer Prototyp, zeigt, was möglich ist und sicherlich auch in basketballerischer Hinsicht sehr weit entwickelt und vielleicht auch weiterentwickelt als die Amerikaner, das bei gleicher Größe zu dem Zeitpunkt halt waren. Aber ich verstehe einfach wirklich nicht, wie Toni Kukoc, und wie gesagt, wenn ihr das Interview lesen könnt in der Originalsprache, schickt mir gerne eine Mail oder kommentiert es hier drunter. Das klingt für mich wirklich so ein bisschen wie verbitterter alter Mann, so nach dem Motto, über unsere Generation wird nicht genug gesprochen und der wird hochgejubelt. Und das ist nicht den Eindruck, den ich von Toni Kukoc hatte, dass das so einer ist, der so halt drauf ist. Also von Mario Basler oder sowas, da würde ich sowas erwarten. Also jetzt in Fußball geht und Basketball, glaube ich, ist ja nicht so bewandert. Aber jetzt von Toni Kukoc, der ja auch, glaube ich, noch in den USA lebt, wenn ich mich nicht ganz täusche, und das ja alles mitbekommt, weiß ich jetzt nicht, woher das kommt. Von daher, wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen mehr Einblick habt, die Sprache besser könnt als ich, also überhaupt könnt, dann schickt mir das gerne mal durch. Und jetzt, kurze Auszeit. Wenn ihr schon länger zuhört, dann wisst ihr, dass ich seit einiger Zeit sehr darauf erpicht bin, Dinge zu finden und Methoden zu finden, die mir dabei helfen, meine sportliche Leistungsfähigkeit irgendwie wieder auf ein Niveau zu bringen, was akzeptabel ist. Habe ich in letzter Zeit auch geschafft, würde ich sagen. Klopfe ich mir selber auf die Schulter. Aber eine Geschichte, wo ich ehrlich gesagt nicht wusste, wie mir das helfen soll, ich aber dann wirklich mehr culpa-mäßig da Abbitte leisten musste, das waren die Dinger hier, die Recovery Slopes von Blackroll. Und die jetzt auf YouTube gucken, die sehen, das ist, sieht aus wie ein Badelatschen. Ja, ist es im Endeffekt aus, aber es ist eine Menge mehr. Das ist, ja, im Endeffekt, wie gesagt, ist es halt so ein Slide, wo man halt einfach ne, nach dem Training reingehen kann oder nach einer harten Workout-Session und zwar und nicht nur, um irgendwie damit jetzt in die Dusche zu gehen, sondern sollte man danach einfach auch mal ein bisschen länger tragen, weil das eben ein Tool ist für Regeneration und Aktivierung. Jetzt werdet ihr denken, okay, da kannst du mir viel erzählen, aber was genau soll das denn machen? Also es verbessert zum Beispiel die Körperhaltung, es entlastet den Vorfuß und die Gelenke, verbessert die Durchblutung, reduziert Verspannung. Und jetzt fragt ihr euch natürlich vollkommen zurecht, Moment mal, das ist ein Badelatschen, wie soll das funktionieren? Und die jetzt sagt, zugucken, sehen vielleicht, dass diese Badelatschen nicht so eine normale Sohle haben, sondern es ist eben eine Neigung drin. 3,7% zur Ferse. Und was das zur Folge hat, das hat mir sogar noch was gesagt, als ich das gelesen habe und als ich es gespielt habe, weil natürlich, ich habe auch immer Sport studiert. Es ist eben so, dass durch diese Neigung einfach ihr natürlich anders steht. Ihr steht mehr nach hinten. Das sorgt dafür, dass die Körperhaltung verbessert wird, weil man eben nicht platt einfach nur steht. Und für mich ist immer schwer zu sagen, ey, ich merke das sofort. Aber in dem Fall, es hat sich schon, also ich will nicht sagen, dass ich eine bessere Haltung habe, jetzt dadurch, dass ich Dinge anhabe. Das wäre jetzt auch übertrieben. Ich habe auch viele andere Sachen gemacht, die sicherlich auch darauf einzahlen. Aber dieser negative Fersenwinkel unterstützt echt einfach auch bei mir die Recovery. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich sonst eigentlich so mit meinen Waden, wenn ihr die schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, da ist eine Menge Muskulatur. Ne? Wenn die mal richtig durchgearbeitet wird, dann ist da auch eine Menge mit Krampf und so. Da hatte ich zuletzt weniger Probleme. Das kann natürlich aber einfach nur anekdotisch sein. Ich würde einfach mal vorschlagen, ihr geht auf blackroll.com/de, das ist ganz wichtig, sucht nach den Recovery Slopes und holt euch die Teile, nutzt den Code DANK mit 50, ne? Dann kriegt ihr ja 15%. Und ihr habt ein 90-tägiges Rückgaberecht. Von daher einfach mal ausprobieren, gucken, hat der Typ da mit der Glatze im Internet Blödsinn erzählt oder ist da vielleicht wirklich was dran? Ich sage ja, aber ihr müsst mir nicht vertrauen. Vertraut eurem Körper und checkt, ob das was für euch ist. Weiter geht's mit der G-League. Jetzt werdet ihr euch fragen, G-League, da reden wir gar nicht darüber. Warum jetzt? Lindsay Harding, der Name wird euch nichts sagen, hat früher an der Duke University gespielt, war dann in der WNBA ein paar Jahre und ist Head Coach der Stockton Kings. Stockton liegt in Nordkalifornien, relativ nah bei Sacramento. Deswegen ist es auch das Farmteam der Sacramento Kings. Und diese Kings haben die beste Bilanz der G-League dieses Jahr aufgelegt in der regulären Saison. Auch da geht es jetzt ja in die Playoffs. Und deshalb wurde Lindsay Harding von den anderen Coaches und den Managern, die stimmen dort für den Coach of the Year oder die Coach of the Year ab. Deshalb haben sie Lindsay Harding zur Trainerin des Jahres der G-League gemacht. Das ist natürlich die erste Frau, die das geschafft hat. Das ist natürlich, aber ne, das ist die erste Frau, die es geschafft hat. Und sie war auch die erste Afroamerikanerin, die ein Team als Frau gecoacht hat in der G-League. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch. Und man sieht, ne, also auch da wieder, die G-League ist nicht nur für Spieler, nicht nur für männliche Coaches, nicht nur für Manager, nicht nur für Regeländerungen eine Liga, wo Sachen halt passieren. Ne, und wo Sachen, wo Spieler ausgebildet werden, wo Trainer ausgebildet werden. Und Harding ist damit wieder ein Name einer Trainerin, die sicherlich auch dann also wirklich Ambitionen haben kann, irgendwann mal in der NBA zu landen. Von daher, wenn ihr den Namen noch nicht gehört habt, jetzt habt ihr ihn gehört, behaltet ihn mal im Hinterkopf, wenn euer Team irgendwann mal vielleicht einen neuen Coach sucht, eine neue Trainerin sucht, da könnte es gut sein, dass der Name Lindsay Harding da auch auftaucht. Ein anderer Name, den ihr vielleicht schon gehört habt, auch an dieser Stelle hier, ist der von Caitlin Clark. Die überragende NCAA-Spielerin, ja, der vergangenen Jahre hat einen neuen NCAA-Scoring-Rekord aufgestellt und steht momentan immer noch mit Iowa im NCAA-Tournament. Da steht das Final Four an. Erzähl ja gleich noch ein bisschen mehr drüber. Aber diese Caitlin Clark, ne, absolute Fackel von der Dreierlinie, erst jetzt mit neuen Dreiern im, was war es dann, im Viertelfinale gegen LSU. Das war die Wiederauflage des vergangenen, des NCAA-Finales 2023. Hat sie mit neuen Dreiern einen neuen Rekord aufgestellt. Iowa hat auch gewonnen. Hat sie aber jetzt, während das Turnier lief, ein Angebot bekommen von der Big Three von Ice Cube. Kennt ihr vielleicht die Sommerliga, wo da am Halbfeld gespielt wird? Und Ice Cube wurde auf angesprochen und gesagt, gut, eigentlich wollten wir das unter Verschluss halten erstmal, aber jetzt, wenn es draußen ist, kann ich bestätigen, ja, wir haben Angebot gemacht. Und wir würden gerne auch in dem Fall, sie hatten ja auch schon eine Trainerin in der Big Three, die auch dann Meister geworden ist, Nancy Lieberman-Klein. Und sie meinten, ja, wir würden auch gerne die erste Spielerin jetzt hier in der Big Three dabei haben. Und das Angebot soll sich finanziell extrem lohnen für Caitlin Clark. Die Rede ist von $5 Millionen, dass sie dort mitspielt. Das klingt natürlich erstmal wahrscheinlich für viele zynische Ohren wie ein Marketing-Gag. Es gibt natürlich auch direkt Stimmen, zum Beispiel Kenyon Martin, der gesagt hat, naja, was soll die in der Big Three? Martin hat da ja, glaube ich, auch mitgespielt. Wenn die gegen Reggie Evans irgendwie spielen muss und Reggie Evans verteidigt die, das endet nicht gut für Caitlin Clark. Und wenn sie Reggie Evans verteidigen soll, das endet auch nicht gut. Hat er sicherlich auch recht. Von daher ist natürlich jetzt eine Frage, die in den USA auch diskutiert wird. Sollte Caitlin Clark dieses Angebot annehmen? Und die Antwort aus meiner Sicht ist klar, nein. Es gab ja eh schon diese Frage, soll sie noch ein Jahr am College bleiben oder soll sie in die WNBA gehen? Hintergrund ist, dass es ja in den USA jetzt seit einiger Zeit die Möglichkeit gibt für College-Athleten, NIL-Money nennt man das. Also, dass sie Geld verdienen, indem sie selber auch Werbung machen mit ihrem Name and Likeness. Also, ne, dass sie halt hingehen können, das macht Caitlin Clark auch schon. Und eben ne, mit Werbung Geld verdienen, das war natürlich früher nicht erlaubt. Früher durfte man nur das kriegen, was die Uni einem eben an Bildung und was sich Essensgeld gegeben hat. Und da auch Diskussion. Soll sie denn das NIL-Geld nehmen, um noch in Iowa zu bleiben, was eine Menge mehr Kohle ist als das, was sie in der WNBA verdienen kann? Ich weiß gar nicht mehr, was es insgesamt waren. Waren es 700.000 oder so, $500.000? Auf jeden Fall einiges weniger, als natürlich da bereitstehen würde an Geld im College oder jetzt auch in der Big Three. Was allerdings der große Denkfehler ist bei vielen, die das so diskutiert haben, ist, naja, also nur weil sie jetzt eben dieses Werbegeld in der NCAA verdienen kann und in der WNBA es eben dieses geringe Gehalt gibt und in der Big Three eben dieses große Gehalt. Sie kann ja WNBA spielen und dieses relativ mickrige Geld mitnehmen im Vergleich zu den Werbedeals aus dem College oder dem Angebot fürs Spielen in der Big Three. Aber sie kann natürlich in der WNBA genau die gleiche Werbung machen, die sie auch im College machen könnte, wenn die Angebote kommen. Und sie können das gleiche Geld verdienen, college-mäßig und profimäßig eben, wie gesagt, für die Werbung. Also warum sollte sie noch ein Jahr in Iowa bleiben? Es sei denn, die werden jetzt Meister und sie will back-to-back gehen, sie will mit ihren Freundinnen und Schwestern da weiterspielen. Also Schwestern im Sinne von, ne, wenn wir von einer Brotherhood bei den Männern sprechen, Sisterhood am College. Also wenn das jetzt nicht ein großer Faktor für sie ist und sie sagt, ich will den nächsten Schritt machen, ich will mit den besten Frauen der Welt spielen, ich will aber auch, dass finanziell alles geregelt ist, das kann sie alles auch in der WNBA. Von daher, wenn es um die drei Optionen jetzt geht, würde ich sagen, es spricht eigentlich alles für die WNBA und eben diese Werbepower, die man jetzt mitbringt, aufgrund dieser unfassbaren College-Karriere, das alles in Geld ummünzen. Weil Big Three, da hat sie, ich sag für meine Begriffe, nichts zu gewinnen, wenn es dann wirklich, keine Ahnung, ich meine, wenn, ich weiß nicht, ob ich schon Mixed Basketball gespielt habe, aber da gibt es bei jedem Team einen Idioten, der Frauen blockt. Ich sage nicht, dass die da jedes Mal geblockt werden würde, aber ne, das Beispiel oder die Geschichte davon, Kenyon Martin, den Einwurf, auch wenn der ein bisschen sehr macho-mäßig daherkam, er hat natürlich schon recht, dass körperlich sie natürlich keine Chance hätte in so einem Halbfeld 3 gegen 3 Ding. Da kannst du sie wirklich nicht verstecken. Und jemand wie Reggie Evans, ne, wie groß ist er, 2,6 Meter, 2,8 Meter, keine großartigen Skills, kommt nur übers Körperliche. Der schiebt sie natürlich einfach aus dem Weg, wenn sie den im Low-Post verteidigen muss oder so. Das gilt natürlich auch für Spieler, die 2,1 Meter oder so groß sind. Von daher, nein, ich denke, ihr Weg wird in die WNBA gehen als First Pick. Sie wird eine Menge Geld damit verdienen und wird einer der Stars der Liga sein sofort. Und darauf können wir uns, glaube ich, dann auch alle freuen. Aber apropos, das Viertelfinale, eben angesprochen, von Iowa gegen LSU. Jetzt werden wir natürlich sagen, oder viele werden hier sagen, na okay, ja, College-Frauen-Basketball, das ist ja eine ähnliche Nische wie die G-League. Das findet so ein bisschen unter ferner Liefen statt. Das hat sich geändert. Ne? Wenn ihr euch erinnert, vergangenes Jahr, da gab es ja das Finale Iowa gegen LSU. Damals haben 9,9 Millionen Menschen in den USA zugeschaut im Fernsehen. Das war ein neuer Rekord, was die Einschaltquote angeht. Dieses Jahr, das Viertelfinale jetzt, eben zwischen den beiden gleichen Teams, 12,3 Millionen Zuschauer im Schnitt, 16 Millionen in der Spitze. Das ist, wie gesagt, hat den alten Rekord pulverisiert. Und das sieht man, das gerade jetzt sagt in den USA, auch NCAA Women's Basketball im Vergleich zu NCAA Men einfach das größere Ding ist. Ich habe eine andere Statistik gesehen, dass die billigste Karte jetzt fürs Final Four Turnier ist um einiges teurer bei den Frauen als bei den Männern. Und ein Hauptgrund dafür ist eben einfach, dass jemand wie Caitlin Clark, ne, und auch, was ich ein paar andere, wie Paige Beckers oder so, jahrelang eben bei ihren Teams sind, die Sportöffentlichkeit in den USA, diese Spieler kennenlernt, dass man die auch gerade bei Caitlin Clark gesehen hat, wie diese Entwicklung war, diese wahnsinnigen Dreier gesehen hat. Und dass das aber eine Geschichte ist, die erzählt wird. Am College ist es mittlerweile nicht mehr so. Und die besten Spieler sind nach einem Jahr weg. Man kriegt die kaum zu Gesicht, ehrlich gesagt. Und da sieht man wirklich, dass die NCAA auf der Männerseite einfach ein riesiges Problem in der Wahrnehmung hat. Aber wir werden es sehen. Wir haben dann den direkten Vergleich, denn die Final Four der Frauen, die steigt am 6.4. um 1 Uhr. Da trifft South Carolina, der große Favorit, auf NC State. Und ab 3 Uhr dann die Iowa Hawkeyes auf die UConn Huskies. Und bei den Männern, einen Tag später dann um 0.09 Uhr Purdue mit Zach Edey, einer der dominantesten College Center, wahrscheinlich der dominanteste College Center, den wir gerade haben. Die treffen ebenfalls auf NC State, die zum ersten Mal 1983 wieder dabei sind, die auch einen sehr, sehr, sehr geilen Center haben. Ich habe den Namen jetzt vergessen. DJ Jackson, kann das sein? Und dann um 2:49, sagt sehr wilde Zeiten, spielt auch UConn, das ist der Großfavorit bei den Männern, trifft auf Alabama. Abschließend noch eine Nachricht aus dem Bereich Meisterschaftsringe. Und zwar wurde eine identische Kopie des Meisterschaftsrings, des ersten Meisterschaftsrings, den Kobe Bryant 2000 gewonnen hat mit den Lakers, bei einer Aktion für $927.000 versteigert. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, warum sollte Kobe Bryant den Ring versteigern. Er hatte nicht versteigert, sondern er hat damals, als er diesen ersten Meisterschaftsring gewonnen hat, eine identische Kopie anfertigen lassen, hat die seinen Eltern geschenkt. Eben Joe, vor allem Jellybean Bryant. Und der hat den aber schon 2013 verkauft für gerade mal $173.000. Ich konnte jetzt nicht finden, warum. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass man das gemacht hat. Aber hat er getan damals. Und diese neuen Besitzer, die waren unbekannt, zumindest habe ich den Namen nicht gefunden, die haben jetzt eben dieses Replikat für ein Vielfaches eben rausgehauen. Und jetzt ist natürlich die Frage berechtigt, okay, das war jetzt zwar nicht der echte Ring, aber eben, wie gesagt, ne, so echt wie es halt sein kann, wenn man nicht wirklich selber was gewinnt. Ist, war das denn Rekord? 927.000. Und da muss man sagen, nein. Den Rekord hält immer noch der Meisterschaftsring der World Series von 1927, den Babe Ruth. Wenn ihr mit dem Baseball ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, absolute Legende. Dieser Ring wurde 2017 schon für $2.09 Millionen versteigert. Das ist bis heute Rekord. Und die Info heute, die ihr mitnehmen müsst, alles andere könnt ihr vergessen. Aber die wichtigste Info heute, weil mich jetzt mega geflasht ist, dieser Ring wurde von wem versteigert 2017? Von Charlie Sheen. Und damit kommen wir zu einem Programmhinweisen. Am 4. April, also quasi heute Nacht, 1.30 Uhr, die Thunder treffen auf die Celtics. Könnte das die NBA Finals sein? Bei dem Thunder habe ich schon meine Fragen, so Sachen Rebounding und so. Da war zuletzt stellenweise wieder schnell ein bisschen wild. Auf der anderen Seite gewinnen sie auch wieder Spiele, wo es dann nicht so gut läuft. Egal, da können sie zeigen, wie sie drauf sind. Und die Celtics können auch zeigen, dass sie klarkommen, vielleicht auch in knapperen Spielen. Das ist ja so die eine große Frage. Also hofft man, dass es knapp wird, was wir die waren, die Celtics hat stellen. Das um 1.30 Uhr. Wenn er mir sagt, nee, ich brauche irgendwie deutsche Beteiligung, gar kein Problem. Um 2 Uhr treffen die Orlando Magic auf die New Orleans Pelicans. Auch das ein Spiel, natürlich, da geht's um einiges. Ne? Für beide natürlich auf der Setzliste ist ein Heimspiel für New Orleans, von daher die Magic, die ja defensiv aber wahnsinnig unterwegs sind. Ich habe vorhin darüber gesprochen, Clippers defensiv, eine Katastrophe in den letzten 15 Partien. Das beste Team sind die Orlando Magic, ne? Vor den Knicks. Ich habe sie jetzt ja auch ein paar Mal gesehen in Orlando. Offensiv, das ist ein bisschen das Problem. Ne? Da muss ich sagen, ich war, und das ist immer schwierig für mich, wenn ich nur ein paar Spiele gesehen habe live und dann so ein paar die Versatzstücke eben über die Saison so erinnere. Und dann habe ich ja immer natürlich das Problem, dass so der letzte Eindruck, dass man da natürlich dann biased ist in diese Richtung. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt nicht die besten Paolo Banchero-Spiele gesehen, als ich da war. Franz Wagner mit dem Dreier hat seine Riesenprobleme momentan. Cole Anthony gibt da viel von der Bank an Offensive. Joe Ingles ist eine ordnende Hand. Ich bin gespannt, ob die Magic genug Offensive haben, um bei den Pelicans da zu bestehen. Die Pelicans natürlich mit ihrer Batterie an, habe letzte Woche drüber gesprochen, Flügelverteidigern. Das ist schon eindrucksvoll. Und Zion Williamson ist ja momentan auch wieder gut unterwegs. Dann am 5. April, 1.30 Uhr, die Sixers gegen die Heat. Bin schon drüber gesprochen. Ist das Duell der beiden Teams, gegen die wahrscheinlich dann keiner spielen will in den Playoffs? Das kann gut sein. Auch da geht es um eine Menge, gerade Richtung Play-In. Ich hoffe mal, dass Joel Embiid dann auch dabei ist, dass sie ihn da nicht jetzt vorsichtigerweise wieder rausnehmen. Wenn ihr nicht wach bleiben wollt umsonst, dann checkt einfach wahrscheinlich da mal Twitter in den paar Stunden vorher. Da gibt es ja oft dann die Meldung, wenn wichtige Spieler nicht dabei sein sollten. Wenn eben so sein sollte und ihr denkt, was mache ich denn jetzt mit dem angebrochenen Abend? Naja, um 2 Uhr dann die Golden State Warriors bei den Rockets. Das ist das Endspiel, denke ich, da dann um Platz 10. Selbst wenn die Warriors verlieren sollten, würde ich davon ausgehen, dass sie es am Ende schaffen. Die Rockets ja mit so einer kleinen Schwächephase jetzt zwischendurch. Aber man weiß ja nie. Von daher checkt's aus. Die Rockets jetzt bei 38 Siegen, die Golden State Warriors bei 41. Von daher, wenn sie es gewinnen, lege ich mich fest. Sie haben, glaube ich, auch den Tiebreaker, die Warriors, wenn ich mich ganz täusche. Dann ist die Sache da durch. Dann, am gleichen Tag, nee, Quatsch, am Tag danach dann, um 2.30 Uhr am 6.4., also am Samstag, die Warriors zu Gast bei den Mavericks. Da lohnt sich immer einzuschalten. Auch da, ne, die Warriors gucken mal, ne, das ist ja dann Back-to-Back. Wie geht das? Dann am 6.4. um 2.30 Uhr, dann sehe ich direkt, das ist ein Back-to-Back für die Warriors, sind dann zu Gast bei den Mavs. Da muss man sich überlegen, macht das Sinn, dann einzuschalten, wenn die Warriors am Tag vorher gegen die Rockets dieses Endspiel haben. Aber auch das ist natürlich eine wichtige Partie für beide, obwohl ich mir da schon denken könnte, dass vielleicht, wenn die Warriors gegen die Rockets gewinnen, dass da einen gewissen Letdown gibt und dann die Mavericks vielleicht sogar leichte Spiele haben, aber das müsst ihr dann auch da besten vorher checken, sind alle bei den Warriors dabei. Am Samstag aber gibt es auch ein Primetime-Spiel und das ist die Partie um 21.30 Uhr. Da treffen die Cavs auf die Lakers und das werde ich kommentieren auf The Zone. Würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Am Sonntag dann gleich zwei Spiele um 21.30 Uhr. Zum einen die Cavs bei den Clippers, aber eben auch die Rockets bei den Mavericks. Und das Texas-Duell, das werde ich auch kommentieren, auch für The Zone. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten gibt es um 23 Uhr auch noch die Heat bei den Pacers. Das ist ja auch noch irgendwie deutsche Primetime, wenn wir ehrlich sind. Am 7.4. gibt es aber eine weitere Partie. Und die ist schon um 21 Uhr. Und damit kommen wir nochmal zur NCAA. Um 21 Uhr startet das Finale der Frauen. Wer dabei ist, das müssen wir abwarten. Ich glaube, das gibt es auch bei The Zone zu sehen, aber nagelt mich nicht drauf fest. Checkt's aus. Auf jeden Fall bei den Männern ist es so. Das ist dann am 8.4. um 3.20 Uhr. Ich glaube, bei den Frauen aber auch. Aber müssen wir mal gucken, ob ihr die Kachel findet. Und am 8.4., wenn ihr einen Lead-In braucht, wie das im Medienbereich heißt, dann ab 1 Uhr die Knicks bei den Bucks. Auch das, glaube ich, eine ganz wichtige Partie, wo beide auch so ein bisschen ihre Playoff-Reife unter Beweis stellen können. Bei den Bucks gucken wir eh mal drauf. Und bei den Knicks gucken wir natürlich vor allem auch drauf, weil wir aber gar nicht wissen, wollen wir bei den Knicks sind, ehrlich gesagt. Weil was ist jetzt mit Anunoby? Kommt der zurück? Was mit Randall? Kommt der zurück? Muss jetzt Brunson alles machen? Defensiv die Knicks sehr gut unterwegs. Zweitbeste Defense hinter Orlando in den letzten 15 Spielen. Da schaut auf jeden Fall auch rein. Google des Tages. Das war eine Sache, die mir schon länger am Herzen lag und ich immer wieder aufgeschoben habe. Und dann kamen wir jetzt aber ein, zwei Anfragen über E-Mail. Das gibt's auch noch. Und heute habe ich es dann geschafft. Und zwar ging es darum, dass Leute mich gefragt haben, hey, was ist eigentlich mit den alten Gut Next Folgen? Ich würde die ganz gerne hören in meinem Podcatcher, aber da sind nur die letzten 300 Folgen. Ja, ich habe mich auch gefragt, warum das nicht reicht. Aber es reicht einigen Leuten nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich da jetzt machen? Dann bin ich tief eingestiegen in so Themen wie RSS-Feeds und bla bla bla. Und es ist wirklich so, dass man nicht mehr als 300 Einträge bei den gängigen Podcatchern hinterlegen kann. Also sind diese Einträge, die ihr dann was ich bei Apple Podcasts oder was ich bei Spotify oder so findet, die sind begrenzt. Aber man kann das Ganze umgehen, wenn man auf GutNext geht, also gutnext.de, da findet ihr jetzt oben so noch ein paar Seiten, die hinterlegt sind und unter einem Link steht halt das GutNext Archiv. So, dort findet ihr alle Einträge, die es seit August 2012 war es, glaube ich, gab. Damals bin ich umgezogen vom alten Provider zu WordPress und dann eben auch, der Podcast da dann quasi neu angefangen, wenn wir ehrlich sind. Auch wenn es natürlich die Jahre davor auch schon gab, aber die Folgen, die sind dann, glaube ich, wirklich nicht mehr zu haben. Aber diese, und das sind 1788, also mit dem wahrscheinlich jetzt 1789 Einträge. Das sind auch nicht alles Podcasts. Wenn ihr euch erinnert, dass wir angefangen haben damals, gab es ja auch ein paar Artikel oder ein paar Videos. Aber alle Einträge, die es jemals gab auf gutnext.de, werdet ihr auf dieser Archivseite finden. Wenn ihr jetzt denkt, okay, cool, da sind bestimmt noch die ganzen Sachen dabei für die Supporter. Ja, aber wenn ihr Supporter seid und den RSS-Feed, den findet ihr auf den jeweiligen Seiten immer hinterlegt. Wenn ihr den eingegeben habt in eurem Podcatcher, alle von den Folgen, die es jemals im Premium-Feed gab, weil das nicht über die normalen Podcatcher und rausgezielt läuft, fragt mich nicht warum, ich bin kein ITler. Den Feed, da, wenn ihr GutNext Premium abonniert habt, da könnt ihr einfach sortieren nach, zeigt mir bitte die älteste Folge zuerst, da konnte ich es umstellen. Da findet ihr jetzt alle, ich glaube, 348 oder so Folgen in eurem jeweiligen Podcatcher. Könnt ihr euch alles anhören. Und ich habe eben noch mal gesagt, ich komme noch mal auf Rajon Rondo zurück. wenn ihr mir auf Twitter zum Beispiel folgt, ich habe da mal eine Folge jetzt verlinkt gehabt und das war der allererste Podcast, der quasi verlinkt werden musste, obwohl es den schon gab in der alten Datei, sag ich mal, in einem alten Feed. Das war ein Podcast, den ich mit Rajon Rondo aufgenommen habe. Eigentlich ein Interview fürs Red Bulletin damals. Das findet ihr jetzt alles da. Von daher, gutnext.de, oben über das Archiv gehen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr mit eurem Leben machen sollt, findet ihr da mehr, als ihr wollt wahrscheinlich. So viel dazu. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abschließend nochmal der Hinweis, wie gesagt, blackroll.com/de, da müsst ihr hingehen, nicht auf die normale Blackroll-Seite, wenn ihr einkaufen wollt, mit Dank mit 50. Und heute Abend gibt es den nächsten Stream, der NBA Live-Fragen-Stream. Und ich würde am Freitag wahrscheinlich gucken, dass ich live gehe, wenn das zweite Halbfinale des Albert-Schweitzer-Turniers ist. Da kann ich leider nicht hinfahren, das hat leider jetzt familiär bei mir nicht geklappt. Ja, hoffe, dass wir uns da auch sehen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Look at this. That is amazing. Thomas waiting for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.